Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und als Gästin begrüße ich heute Morgen die Valentina. Guten Morgen.
Guten Morgen, nie war es wahrer als heute.
Dass es so früh ist, allerdings, ja. Es ist 7.19 Uhr, die 7.15 Uhr, für die wir uns verabredet haben, haben wir nicht ganz geschafft, aber trotzdem noch eine nahezu unchristliche Uhrzeit. Wir haben beide im Vorgespräch noch drüber geredet, dass es zumindest aus meiner Sicht gar nicht so schlimm ist, manchmal so früh aufzustehen, weil dann hat man so ein bisschen mehr Energie über den Rest des Tages, wenn man dann irgendwie weiß, ach, man hat schon so viel geschafft und man kann sich ein paar Pünktchen in sein persönliches Geschafft-Konto setzen und damit sind wir eigentlich auch fast beim Thema, nämlich so Gamification, wie kann man sich selber mit Game-Methoden sein Leben irgendwie motivierter machen. Das gibt nämlich ein Buch, das heißt Gamify Your Life von einer amerikanischen Autorin, die heißt Jane McGonigal. Der Untertitel im Deutschen heißt Durch Gamification glücklicher, gesünder und resilienter Leben. Das haben wir beide gelesen. Bevor ich gleich dir das Wort erteile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es das Wort resilient auch im Deutschen gibt. Ich dachte, das wäre eine schlampige Übersetzung, weil resilient im Englischen sagte mir natürlich schon was. Ich habe dann aber mal nachgeschaut und musste mich eines Besseren belehren lassen. Resilienz ist ein gängiger Fachbegriff in der Psychologie und steht für so psychische Widerstandsfähigkeit. Und das kann man aber auch durchaus auch auf andere Formen von körperlicher Widerstandsfähigkeit und sowas anwenden. Valentina, um was geht's in Gamify Your Life?
Ja, du hast ja schon mit deiner wunderbaren Überleitung angedeutet, dass es darum geht, sozusagen seinen Alltag, sein Leben zu gamifizieren und in kleine Spiele da sozusagen einzubauen. Hintergrund bei dem Buch ist jetzt speziell bei der Autorin, dass sie eine schwere Kopfverletzung hatte, beziehungsweise eine Gehirnerschütterung. Und das sehr, sehr langwierig war und sie dazu verurteilt hat, fast nichts zu machen, um sich zu erholen. Und das hat sie wahnsinnig gemacht. Und dann hat sie eben diese so kleinere Spielchen sich überlegt. Sie ist Game Designerin, so sich so kleine Quests und Booster Packs und oder Power-Ups, glaube ich, nennt sie das, erfunden, um dann sozusagen damit ihren Alltag erträglicher zu machen, der halt unglaublich schwer war durch diese Erkrankung. So. Und jetzt ist das Buch aber natürlich nicht nur für Menschen da, die irgendwie eine schwere Phase machen, sondern auch für Menschen, die sich einfach super better fühlen wollen, wie sie das nennt. Also die sozusagen einfach ihr persönliches Wachstum, weiß ich nicht, wie man das jetzt am besten erklärt, wie man das nennt. Im Vorwort schreibt sie, dass das, was sie sich da überlegt hat, dieses Spielchen, diese Gamifizierung, eine perfekte Anleitung für posttraumatisches und postextatisches Wachstum ist. Das kann man sozusagen eigentlich in allen Lebenslagen anwenden. Für sie war es halt vor allen Dingen in einer Lebenskrise sehr wichtig.
Oh. Ich glaube,
Will ich das zusammenfassen?
Ja, genau, ne? Das hast du schon vollkommen richtig zusammengefasst. Also ich glaube, was bei ihr auch so das Problem war, war, dass sie durch dieses Schädel-Hirn-Trauma, was sie, glaube ich, dann auch hatte, auch so Depressionen und Suizidgedanken und sowas, was wohl eine relativ normale, also normal in Anführungsstrichen, eine relativ normale Reaktion ist, die auf Gehirnverletzungen, weil quasi das Gehirn eben krank ist und deswegen auch dem Körper sagt hier, ich kann nicht mehr und deswegen muss man da halt auch gegenwirken psychologisch, weil oft Leute, die dann eben so Verletzungen haben, auch Suizidgedanken und sowas mit sich rumschleppen. Und genau, und ich war bei diesem Buch so ein bisschen überrascht. Da steht nämlich drauf als Verkaufsslogan, weil es jetzt auch halt in deutscher Version erschienen ist, das erste Buch zu Gamification auf Deutsch. Ich vermute mal, das ist eine sehr leicht zu widerlegende Tatsache oder Aussage, weil ich bin mir relativ sicher, irgendjemand wird schon mal irgendwo auch mal was zum Thema Gamification auf Deutsch geschrieben haben. Aber ich kann vielleicht durchaus nachvollziehen, dass in dieser Menge und in dieser Detailreichtum, das ist über 500 Seiten das Buch, sich jemand mal wirklich mit diesen Gamification-Methoden auseinandergesetzt hat und Game-Methoden auch auf den Alltag anzuwenden, kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass das vielleicht das Erste ist, was in dieser Fülle so erscheint. Und ich muss sagen, am Anfang war ich so ein bisschen Also der Klappentext ist auch so, ein Spiel wird ihr Leben verändern. Und ich habe da am Anfang so ein bisschen gedacht, das klingt wie diese komischen, kennst du diese Motivationsgurus so ja. aus den USA? Die so,
lebe dich nicht, Quatsch, schön falsch angefangen. Sorge dich nicht, lebe, so ungefähr ist das.
Genau. So, Gott. Und dann steht da halt, dann steht so ein Typ auf einer Bühne mit so einem Mikro und dann am Ende liegen sie alle in den Armen im Publikum und so 10 Tipps, wie sie garantiert ein Winner-Typ werden und so. Also genau. So dran, da musste ich irgendwie denken und das kann ich dann doch irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. Ich war dann aber, als ich das Buch gelesen habe, schnell eines Besseren belehrt, dass sie da nicht in diese Richtung geht, dass sie auch sehr abwägend ist und so und jetzt nicht unbedingt immer sagt, also falls man, nicht, dass man es auch falsch versteht, sie sagt jetzt nicht sowas, hey, wenn wir jetzt alle 8 Stunden am Tag Call of Duty und Warcraft spielen, sind wir alle glücklichere, bessere Menschen. Das ist nicht so gemeint mit Gamification, sondern es geht eher darum, so kleinere spielerische Methoden im Alltag oder im Leben anzuwenden, so kleine Tricks, Tipps, wie man sich selber motivieren kann. Und als ich das mir mal überlegt habe, ist mir auch gekommen, naja, also zum Beispiel, als ich mit meinen Eltern früher wandern war, also meine Eltern waren große Wanderfans und ich habe das als Kind natürlich gehasst. So, was haben meine Eltern gemacht? Sie haben irgendwie kleine Lego-Sachen gekauft und haben gesagt, so, guck mal, wenn wir da oben bei dem ersten Hügel ankommen, dann kriegst du den ersten Teil von dem Lego-Dings und wenn wir dann das Ziel erreicht haben, kriegst du nochmal wieder was und wenn du dann die Hälfte der Strecke wieder runtergelaufen bist, kriegst du wieder was, so, wo man dann halt dieses Lego-Stück dann langsam schon zusammensetzen kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, im Grunde, ob bewusst oder unbewusst, haben meine Eltern eigentlich klassische Gamification mit mir gemacht. Sie haben mir ein Ziel gezeigt und haben mir eine Quest gegeben, nämlich erreiche diesen ersten Hügel, diesen ersten kleinen Berg. Und dann gibt's eine Belohnung, eine kleine. Und prompt, was ist natürlich passiert? Ich bin halt wie ein Wilder diesen Berg aufgerannt, um dieses Lego-Geschenk zu bekommen. Und ähnliches Beispiel, Fitness-Tracker-Uhren. Also meine Freundin hat sich so eine Fitness-Uhr gekauft, die man eigentlich ja so für Sport und Jogger und sowas nehmen kann. Aber wenn man die halt auch im Alltag trägt, dann hat er auch so einen Aktivitätstracker. Dann misst er halt einfach deine Schrittzahl und wie oft du dich bewegst und sowas. Und was ist passiert? Sie ist halt irgendwie zum Supermarkt gelaufen, statt da mit dem Auto hinzufahren. Oder sie hat ist irgendwie beim Bus 3 Stationen vorher ausgestiegen oder bei der U-Bahn 1 Station vorher, um halt noch ein Stück zu laufen, weil sie sagt, oh, ich muss heute noch auf mein 100% Aktivitätslevel kommen. Und das sind so Beispiele, wie man halt Gamification-Methoden verwenden kann, um irgendwie auch seinen Alltag, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwas erreichen oder man möchte halt irgendwie sich gesünder bewegen, wie man sich mit solchen Methoden motivieren kann. So habe ich das zumindest im Buch verstanden.
Ja, absolut. Also du hast ja schon gesagt, mir ging es da ähnlich, dass man am Anfang so ein bisschen überrollt ist von, auch vielleicht von der Tonalität. Das ist so ein bisschen sehr amerikanisch, vor allen Dingen auch dieser Titel, dieses Super Better, also Super Besser, das ist schon so ein bisschen so, ich habe mich auch ein bisschen ertappt dabei, dass ich die Augen rollte und dachte, ach du Gott.
Oder auch alles ist awesome, toll und great und hervorragend. Ja. Das wirkt auf Europäer oft ein bisschen befremdlich, diese amerikanische Überbegeisterung. Ja.
Total, wie du auch schon angedeutet hast, ist es überhaupt nicht so. Das Buch gliedert sich in 2 Teile. Im ersten Teil erzählt sie oder erklärt sie relativ viel, auch was so den wissenschaftlichen Unterbau betrifft. Das klingt jetzt sehr trocken, aber das erzählt sie eigentlich ganz fluffig, finde ich, so nebenbei. Und im zweiten Teil wird es dann so ein bisschen konkreter, sagen wir mal, so eine Art Spielanleitung. So, und ich habe mich sehr dabei ertappt, gerade im ersten Teil so ganz viele Sachen anzustreichen, die ich sehr spannend fand, wo ich auch dachte, so, ja, ich glaube, das funktioniert. Beziehungsweise auch Dinge, die ich total überraschend fand. Also zum Beispiel, was wir auch schon kurz angesprochen hatten, dass Videospiele quasi bestimmte Leistungen wesentlich verbessern, also kognitive Leistungen halt, so Problemlösungsfähigkeiten, so, das ist ja auch nicht neu. Aber sie stellt es dann irgendwie noch mal ziemlich klar raus, wie das ist, weil es gibt ja auch so diese Gehirnjogging-Spiele und diese Geschichten, wo man denken würde, ja, die sind ja gezielt dafür gemacht. Das muss doch viel besser sein. Aber das hat sich wohl in vielen Studien oder Untersuchungen gar nicht so rausgestellt. Also das funktioniert gar nicht so gut wie zum Beispiel Spiele wie Portal oder auch World of Warcraft. Wobei sie auch da wieder das dann auf die richtigen Füße stellt und sagt so, alles über 21 Stunden die Woche ist bringt nichts mehr. Also wenn man spielt, um sozusagen alles zu vergessen, dann bringt das euch eben nicht weiter. Man muss sozusagen zweckgebunden spielen. So. Und das ist das, was sie versucht, an ganz vielen Stellen zu erklären, an vielen wissenschaftlichen Beispielen, wie das halt funktioniert. und eben auch an so kleinen Quests, die dann im Buch auch eingebaut sind, wo sie dann sagt, also ihr könnt euch zum Beispiel einfach ein kurzes Ziel setzen, was in den nächsten 24 Stunden realisierbar sind. Es müssen auch keine super schwierigen Aufgaben sein. All solche Dinge, so. Und das finde ich, bei ganz vielen Beispielen hatte ich das Gefühl, ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Genau, das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig anzumerken, weil wir da auch letztens eine hitzige Diskussion im Kommentarbereich hatten. Sie blendet die Gefahr von Spielsucht nicht aus. Also sie sagt jetzt nicht, Spiele sind Allheilmittel für alles und die Lösung aller Probleme, wie ich jetzt schon gesagt habe, sondern sie sagt, es ist sehr wichtig zu erkennen, warum eine Person spielt. Und sie unterscheidet da zwischen selbstunterdrückter Immersion und selbsterweiternder Immersion. Also spiele ich, um im Prinzip irgendeiner Aufgabe, irgendein Problem, was ich habe im Beruf, im Alltag, im Privatleben zu fliehen im Grunde, also als Fluchtmaßnahme, oder spiele ich halt einfach, um irgendwie abends eine Stunde abzuschalten, ein bisschen locker irgendwie mit Freunden zusammen vorm Sofa zu sitzen, und auf einmal hat das Spiel eine ganz andere Form, einen ganz anderen Zweck. Also man flüchtet nicht davor, sondern man im Gegenteil spielt halt noch ein bisschen, um sich ein bisschen irgendwie, um ein bisschen runterzukommen oder ein bisschen irgendwie eine andere Beschäftigung zu haben. Und dann kann man das eben durchaus auch als Ausgleich oder als Kraftquelle nutzen, das Gaming. Und witzigerweise scheint die optimale Balance, wie du ja schon gesagt hast, bei 21 Stunden pro Woche zu liegen. Also das sie hat dann auch eben Studien, die da hinten dann angeführt werden, wo sie eben sagt, dass auch Studien so relativ genau immer bei diesen 21 Stunden, ich weiß nicht, woher diese Zahl dann genau, warum es genau 21 Stunden sein soll, aber alles, was drüber ist, so nach dem Motto, da wird es dann schon so ein bisschen problematisch, da sollte man dann vielleicht doch auch mal überlegen, ob man nicht vielleicht doch zu sehr Eskapismus betreibt. Aber alles, was drunter liegt, scheint wohl tatsächlich Fähigkeiten, Motorik und sowas irgendwie dann auch zu schulen.
Ja, also die, sie beschreibt das so oder erklärt das so, dass man sich halt bei diesen zweckgebundenen Spielen überlegen sollte, was bringen die einem? Welche Fähigkeiten verbessern die? Welche Gefühle rufen sie hervor? Und dann ist das schon mal ein Unterschied, als wenn ich darüber überhaupt nicht nachdenke. So, das ist natürlich ja bei vielen Sachen so, wenn du irgendwie irgendwelche Literatur liest, ohne was darüber zu wissen, oder einfach nur, weil es spannend ist und dich keiner fragt, ey, was ist denn an dieser Hauptfigur eigentlich so faszinierend, dass du dann anfängst, das zu reflektieren oder so, dann passiert da natürlich nichts. Und das ist bei Spielen ja auch so. Das wertet man ja normalerweise auch nicht aus. Muss man jetzt auch nicht wie eine Wissenschaft betreiben, aber um noch andere Spielebeispiele zu nennen, die sie dann aufzählt, ist zum Beispiel sowas wie Angry Birds oder Bejeweled. Das hebt halt die Stimmung und es kann Angstgefühle abwehren. Also man hat das wohl auch bei so posttraumatischen Stressbelastungen getestet, dass das einfach dazu führt, dass man weniger belastet ist dadurch, wenn man sowas wie Tetris zum Beispiel auch spielt, weil das einfach zur Verarbeitung von dramatischen Erlebnissen ganz gut funktioniert, weil das visuell so stark funktioniert. Das kennt man ja selbst, wenn man es total übertreibt, dass man immer noch irgendwie nachts da Klötzchen sortiert. Das führt aber tatsächlich dazu, wenn man es, wie gesagt, eben nicht jetzt bis sonst wohin ausreizt, es führt dazu, dass man sich nicht mit stressigen Bildern beschäftigt, sondern die halt eben diese visuellen Reize von dem Spiel eher im Kopf hat. So. Und das fand ich durchaus nachvollziehbar und habe ich bei mir selbst auch durchaus schon erlebt. Natürlich teilweise auch im etwas verstärkten Sinne, dass ich dann einfach auch zu viel gespielt habe und gedacht habe, so, oh Gott, jetzt kann ich mal einschlafen, ziehe die ganze Zeit Klötzchen. Aber man versteht, was wie das funktionieren kann.
Ich fand besonders diese Geschichte mit den Brandopfern sehr interessant. Ja. Also da hat sie ein Beispiel, das, wie gesagt, das ist alles nicht auf ihrem Mist gewachsen, sondern sie hat da immer irgendwie dann Quellen auch hinten, also es sind 30 Seiten irgendwie Literaturverzeichnis allein mit irgendwelchem Zeugs. Und da beschreibt sie die Behandlung von Brandopfern, die wohl eine sehr schmerzhafte Wundreinigung und diese Verbände müssen dann ausgetauscht werden und sowas. Und das ist wohl eine sehr schmerzhafte Tätigkeit oder ein Vorgang, und da hat man eine Studie gemacht und hat einer Kontrollgruppe hat man so ein VR-Headset aufgesetzt und hat sie irgend so ein Spiel irgendwie Ice Mountain oder irgendwie sowas spielen lassen, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wichtig war, dass das auch noch quasi, wenn du Brandopfer bist und dann schickt man dich in so eine Schneewelt, dass das vielleicht auch noch mal ein bisschen angenehmer ist, weil es einfach kühlt.
Würde ich tippen, ja, dass es genau auch dazu kommt.
Wahrscheinlich so. Und die Kontrollgruppe, die gespielt hat währenddessen, also es gab eine andere Gruppe, die hat, glaube ich, Fernsehen geschaut, dann gab es welche, die durften irgendwie Comics lesen, gab es welche, die hatten gar nichts, und es gab welche, die durften, glaube ich, selber entscheiden, was sie machen. Und die dieses VR-Spiel gemacht haben, hatten nachweislich weniger Schmerzen, also sowohl, weil sie selber berichtet haben, aber man hat natürlich auch die Gehirnströme gemessen und hat dann festgestellt, dass die Hirnregionen, die fürs Schmerzempfinden verantwortlich sind, bei dieser Gruppe weniger aktiv sind. Also sprich, es ist nicht nur, dass die Person irgendwie einfach abgelenkt war und gesagt hat, oh, ich war so in dieses Spiel vertieft, deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, wie dieser Verband getauscht wurde, sondern du kannst es sogar mit einer Gehirnstrommessung nachweisen, dass die wirklich weniger Schmerzen haben. Was teilweise eben auch daran liegt, dass sich halt einfach, das Gehirn hat halt nur eine gewisse Kapazität, um Sinneseindrücke zu verarbeiten. Und wenn du in einem Spiel, was dich optisch, visuell und motorisch fordert, beschäftigt bist, dann, so hart wie das klingt, halt dein Gehirn halt einfach keine Zeit mehr, diese Schmerzen noch mit zu verarbeiten, und die werden dann ausgeblendet, und das bedeutet eben, dass man dann diesen Menschen eben keine harten Schmerzmittel verabreichen muss, damit sie diese Behandlung durchstehen. Der Heilungsprozess geht schneller, weil sie eben öfter die Verbände wechseln können, weil die Leute es eben in dem Moment nicht so als grausam empfinden. Und man muss die Leute nicht mit Schmerzmitteln vollpumpen, was möglicherweise irgendwelche Folgeschäden wie Nierenversagen oder sowas zur Folge hat. Also im Grunde eigentlich nur positiv. Und ich glaube, gerade in so US-Sachen scheint man wohl mittlerweile dazu überzugehen, dass man solche VR-Sachen gezielt einsetzt in solchen Behandlungen. Und das fand ich mega interessant, und ich glaube, das ist massiv ungenutztes Potenzial, was da noch in solchen Games und Sachen schlummert, dass man einfach sowas auch zu therapeutischen Zwecken einsetzt.
Absolut, das muss halt wirklich sehr gezielt sein. Also das, finde ich, wird in, so wie sie das erklärt, schon immer auch sehr, sehr gut klar. So dieses, dass man wirklich ganz zweckgebunden spielt, sich genau überlegt, okay, welches Spiel hat welchen Vorzug, und diese Vorteile oder diese Vorzüge dann auch mit einem bestimmten Zweck zu verbinden. So, ich glaube, da muss man, da müsste man wirklich richtig noch Arbeit reinstecken. Es klingt aber so, wie sie das beschreibt, und sie belegt das ja eigentlich auch alles, ohne dass ich jetzt da natürlich jede Quelle überprüft hätte, aber das klingt für mich alles ziemlich solide. Da gibt's sehr, sehr, sehr spannende und sehr ermutigende Beispiele. Es sind auch ganz viele kurze so Geschichten drin in dem Buch, also so Beispiele von Menschen in verschiedensten Situationen, und das fand ich echt sehr, sehr erhellend, sehr spannend auch zu lesen.
Ich fand das Buch halt deswegen so schön fluffig, sage ich jetzt mal, zu lesen, weil es immer die richtige Mischung hat aus, ich präsentiere mal wissenschaftliche Forschungsergebnisse, aber auf eine lockere Art, also so dieses, ich erkläre mal für Normalsterbliche, was in dieser Studie rausgefunden wurde. Wer es jetzt nachlesen möchte, kann ja dann im Literaturverzeichnis sich die Originalquelle raussuchen, wo es dann nochmal tiefer geht. Dann kommt das, was du da sagst, da ist dann halt irgendwie mal eine Geschichte von irgendjemanden, was der sich so für Ziel gesetzt hat. Also da sind dann immer Leute dabei, die irgendwie mit dem Rauchen aufhören wollten, die mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollten, die irgendwie abnehmen wollten. Also die dann schildern, wie sie das mit diesem Superbetter-Spiel gemacht haben. Und dann kommt irgendwie eine Aufgabe für dich. Also das Spiel hat sehr, sehr viele so persönliche Aufgaben drin. Ich gebe zu, manche sind so ein bisschen esoterisch angehaucht, habe ich zumindest irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil so dieses so, ja, halte deine Handflächen nach oben für 5 Minuten und dann strömt da positive Energie rein. Das hat sich so ein bisschen für mich teilweise so nach Steine auflegen oder sowas angefühlt. Das konnte ich dann nicht so ganz ernst nehmen, aber gut, das war jetzt nicht so schlimm. Aber deswegen fand ich das Buch dann halt so angenehm zu lesen, weil es irgendwie immer so die richtige Mischung hatte. Es war ständig irgendwie aufgelockert durch mal hier ein kleiner Kasten mit einer Aufgabe, hier mal irgendwie eine Geschichte, hier jetzt wieder wissenschaftlich was und hier jetzt mal irgendwie so 10 Punkte, die du dir mal überlegen solltest, wie zum Beispiel dein Spielverhalten ist, und dann kannst du mich rausfinden, ob du eher dieses eskapistische, problematische Spielen betreibst oder ob du halt eher dieses zur Auflockerung und Auflösung Spielen betreibst. Und diese Mischung, finde ich, haben die 500 Seiten viel kürzer erscheinen lassen, als sie tatsächlich klingen.
Total. Also, wie gesagt, so nach den ersten, nach so der Einleitung war ich ja so ein bisschen skeptisch und dachte so, puh, das ist so Ratgeber würde ich sonst nicht lesen. Aber man muss sagen, es ist nicht, die meisten Ratgeber spiegeln ja eigentlich vor, dass du relativ leicht mordsmäßig was erreichen kannst, in 7 Schritten zum Lebensglück oder sowas. So, das tut sie nicht. Tatsächlich ist das, an vielen Stellen merkt man schon, okay, wenn ich mich darauf jetzt einlasse, das wird echt anstrengend, weil du sollst ja am Ende in dem zweiten Teil, wo es dann noch ein bisschen konkreter darum geht, wie du dein Leben sozusagen, nicht das gesamte Leben, es ist ja nicht so, dass man irgendwie seinen Tag da komplett gamifizieren soll, aber dass man so kleinere Spielsteinchen sozusagen einbaut, das wird ja dann am Ende relativ konkret, wie man das machen soll, und es verlangt von dir dann schon so ein bisschen Gehirnschmalz, sage ich mal. Also gibt ganz viele Beispiele, wo sie sagt, das könnte zum Beispiel so ein kleines Power-Up für euch sein und das könnte ein Quest sein, aber ihr solltet eigentlich auch selbst welche designen, und dann kommt wieder so die Game-Designerin in ihr durch, dass sie dann erklärt, so, also wenn ein Game-Designer ein Quest designt oder auch Quest-Ketten, dann überlegt er sich eben, was ist leicht verständlich, was baut gut aufeinander auf, was ist macht irgendwie Sinn, was bringt auch Spaß, das soll ja nicht langweilig sein, und dann musst du dir Werte überlegen, die für dich wichtig sind, wo du denkst, so, da müsste ich zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie verbringen oder gesünder essen und all so ein Zeug. Und das musst du dann für dich quasi zusammenbasteln zu so einem kleinen machbaren Quest. Das verlangt schon ein bisschen was von dir. So, das ist schon auch, also die liefert da jetzt keine Minimalanleitung oder sowas.
Nee, aber ich finde, manche Sachen sind gar nicht so schwer zu realisieren. So dieses einmal in der Woche vielleicht mal doch mal bei Mutti anrufen oder sowas. Wenn man sich sowas einfach als Ziel setzt, weil das zum Beispiel nachweislich, wenn du jemand anders, also das fand ich sehr interessant, wenn du jemand anders irgendwie glücklich machst, dann spiegelt das auch auf dich rüber. Und das funktioniert natürlich im persönlichen Kontakt einfach irgendwie noch mal besser. Aber witzigerweise gibt's auch keinen Beweis, dass das nicht auch irgendwie per einer SMS oder sowas funktionieren könnte. Und einfach so dieses, wenn man anderen Menschen irgendwie eine Freude macht, irgendwie was schenkt, völlig überraschend aus heiterem Himmel oder sowas, und die sich dann freuen, stößt auch dein Körper irgendwie Glückshormone aus. Einfach weil du diese Freude, die der andere Mensch empfindet, auch auf dich rüberspiegeln kannst. Oder wenn du jemanden per SMS zum Geburtstag gratulierst und noch dran denkst oder sowas, und der sich dann bei dir bedankt, freust du dich auch. Und lauter so Kleinigkeiten einfach, also sie nennt es halt im Spiel dann auch immer so Verbündete suchen und mit anderen Menschen im Prinzip diese Interaktion dann auch gezielt suchen. Und ich finde, das waren so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, stimmt eigentlich. Also eigentlich, man hat mittlerweile so leichte Methoden, schnell anderen Menschen, und sei es nur, man schickt ihnen was aus einem Online-Versandhaus seiner Wahl zum Geburtstag, irgendwie schnell ein kleines interessantes Buch oder sowas, und dann freut er sich. Auch schenken kann Freude machen, ne? Weißt du, was ich meine? Und,
ja, absolut. Das sind ja so Sachen, die man auch durchaus weiß, so, das ist nicht neu. Aber allein, dass sie das nochmal in diesen Kontext rückt und das halt eben mit diesen spielerischen Begriffen so verpackt, finde ich, als Spieler verstehst du sofort, was sie meint. So. Und das ist, glaube ich, einfach das, was das Buch leisten kann, so, dass man als Spieler weiß, wovon sie spricht. Und gleichzeitig eben aber auch sieht, ja, logisch, ich weiß das auch, dass wenn ich jemandem Freude mache, dann fühle ich mich auch besser. So, und das verpackt sie dann halt in so relativ konkrete, spielerische, so personalisierte Alltagsquests, nennt sie das, glaube ich. Die kann man für sich relativ leicht dann definieren. Kann man auch komplizierter machen, aber sie, finde ich, macht das ganz gut, dass sie dann auch wieder sagt, so, setzt euch nicht zu viele Aufgaben. Das soll auch keine To-Do-Liste werden. So, dass die Gefahr besteht ja auch, dass Leute, die dann dazu neigen, sowas dann auch ganz perfekt oder perfektionistisch machen zu wollen, dass sie dann da sich riesen Questketten aufbauen und dass es dann am Ende so eine To-Do-Liste wird. So soll das auch nicht sein. So, es geht schon um lösbare Dinge, die man vielleicht steigern kann, aber eben auch nicht übertreiben sollte. So, ich finde, erklärt sie so ganz gut.
Ja, es ist halt tatsächlich gutes Game Design. Also wenn man halt auch zum Beispiel beim Game Design, geht's ja auch darum, den Spieler nicht komplett gleich vollkommen vor den Kopf zu stoßen und ihm eine unlösbare Aufgabe vorzusetzen, an der er verzweifelt, dann wird er auch den Spaß verlieren. Sondern eben kleine Schritt für Schritt, und das ist so, wie gesagt, ein Assassin's Creed Spiel, die haben ja, ich weiß gar nicht mehr welches so, die haben ja manchmal am Anfang diesen Fehler gemacht, einfach dir mal so, bumm, die Karte zu zeigen mit allen Symbolen, und du warst vollkommen erschlagen und einfach schon am Anfang so, ach du liebe Zeit, so. Und das ist dann eigentlich eher schlechtes Game Design so. Aber wenn du den Spieler so langsam ranführst und immer wieder kleine Aufgaben und erreicht was und auf einmal guckt er auf die Karte und denkt sich, boah, krass, schau mal, wie viel ich schon hier von den Missionen auf der Karte abgearbeitet habe und was ich schon dafür an Belohnung bekommen habe, ist es ein ganz anderes Achievement-Gefühl. Und das finde ich, also sie bringt da immer wieder diese Game-Designer-Perspektive auch rein, so warum sie jetzt auch vielleicht qualifizierter ist als jemand anders, da irgendwas dazu zu sagen, weil sie halt diese Game-Design-Erfahrung mitbringt und halt sagt, ja, ein guter Game-Designer achtet halt auch immer drauf, dass eine Quest klar kommuniziert, dass sie auch zum Beispiel eine Aufgabe hat, die klar abgesteckt ist. Also dieses, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ist einfach irgendwie zu grob gefasst so. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte die nächsten 100 Tage keine Zigarette rauchen, ist das ein klar definiertes Ziel, was man relativ leicht auch überprüfen und festhalten kann. Man kann sich, jetzt kommen wir wieder mit diesen Verbündeten mit rein, man kann sich dann irgendwie zum Beispiel den Lebenspartner oder einen Arbeitskollegen oder sowas so mit der Ringe als Kontrollmechanismus. Und das fand ich auch wieder ganz interessant. Man hat ja leider oft so ein bisschen so das Gefühl, man möchte auch anderen Leuten nicht auf die Nerven gehen mit seinen Problemchen und sowas. Und dass sie sagt, dass eigentlich die Forschung zeigt, dass andere Leute total hilfsbereit sind, dass die teilweise sogar selber Spaß haben, bei jemand anders so mitzuspielen in dem seinem Spiel. Also dass du irgendwie sagst, hey, wenn ich schaffe, 100 Tage nicht zu rauchen, dann, keine Ahnung, als Wette so, dann musst du mir beim Garten helfen für den Rest des Sommers. Und wenn ich's nicht schaffe, da ist auch so ein Beispiel dann drin, dann helfe ich dir, deine Garage umzubauen oder sowas, was du ja auch schon seit Jahren machen wolltest. Und sofort haben beide Leute so ein Ziel, sich gegenseitig zu kontrollieren, weil jeder ja irgendwie drauf hinarbeitet, dass er sein Ziel erreicht. Und auf einmal spielen zwei Leute tatsächlich zusammen, ohne dass beide das als irgendwie Spiel und lästig empfinden. Und wenn man sich das, glaube ich, bewusst wird, hat man schon einen großen Schritt gemacht, so sein Ziel zu erreichen.
Ja, ich fand es auch ganz spannend, wie sie das erklärt, dass man halt, wie du das jetzt bei dem Beispiel mit dem Rauchen gesagt hast, dass man halt nicht das so hochsetzen soll, beziehungsweise dass man gleich den allerletzten Schritt als Hauptziel definiert, so hier statt. Also statt besser zum Beispiel von Angstgefühlen komplett loszukommen, einfach zu sagen, besser in etwas zu werden. Also besser in Entspannung, besser in den Möglichkeiten, die man da hat. Also dass man nicht gleich so die Hürde ganz, ganz hoch legt. So. Eben halt so ein richtiges Quest-Design, wo man mit kleinen Aufgaben anfängt und dann erst am Ende sozusagen der Endboss stünde. So. Und das kann sich dann auch nach und nach ergeben. Ich finde, das erklärt sie da eigentlich ganz schön. Und damit stellt sie das auch so ein bisschen auf reelle Füße. Also sie verspricht da keine Wunder. Sie sagt, also sie untermauert das auch immer. Sie hat wohl ihr eigenes Konzept immer wieder auch auf den Prüfstand gestellt und von Psychologen und Forschern abchecken lassen. Und das hat wohl ganz gute Ergebnisse auch gebracht. Sie sagt aber auch ganz offen, das bedeutet nicht, dass man zum Beispiel bei schwereren Depressionen oder so, dass man unter Umständen nicht ohne Medikamente auskommt. So, es ist nur so, dass es vielen Menschen leichter fällt, weil du das hier kontrollieren kannst. So, es ist was du ja bei Spielen auch hast, dass du halt quasi in Kontrolle bist, dass du bestimmen kannst, wann du was machst. So, und das macht es sehr viel leichter, als wenn du fremdbestimmt wirst. Es geht ja um Selbstwirksamkeit. Das erklärt sie, glaube ich, auch irgendwo noch mal ganz am Anfang, dass man das Gefühl hat, ich kann was machen, damit es besser wird. Und das ist gar nicht so schwierig.
Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, von dem vielleicht doch etwas reißerisch will ich nicht sagen, mir fehlt da gerade das Wort, um den Titel zu beschreiben, also sich da vielleicht nicht von abschrecken lassen. Das ist jetzt nicht diese, wie sie beide irgendwie angesprochen haben, diese 10 Tipps und damit wären sie garantiert zum Gewinnertypen Bücher, von denen es ja wirklich Berge gibt, wie Sand am Meer, diese Selbsthilfstipps, die dann irgendwie auch natürlich einfach das Blaue vom Himmel versprechen und sagen, ja, damit klappt es garantiert. Das macht sie tatsächlich nicht, wie du richtig sagst, sondern sagt halt nur, jeder muss das selber für sich entscheiden und man kann das immer nur irgendwie so Anhaltspunkte geben und es wird auch nicht bei jedem sofort hundertprozentig einschlagen. Aber selbst wenn es nur eine kleine Steigerung ist und wenn man nur was Kleines erreicht und sei es halt nur irgendwie, ist ja 100 Tage auch gleich zu hoch gegriffen, aber sei es halt nur einfach mal 10 Tage nicht zu rauchen, dann ist das ja auch schon mal ein kleiner Erfolg, der Glücksgefühle ausschüttet. Und wenn man dann sagt, ja, wenn ich 10 Tage schaffe, dann schaffe ich auch 20, probiere ich doch das mal aus und so weiter. Und plötzlich, zack, 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 hat man sich da reingesteigert und stellt fest, jetzt habe ich es doch geschafft, durch kleine Gamification-Schritte mit dem Rauchen aufzuhören.
Ja, was man vielleicht noch wissen muss zu dem Buch ist, wenn ich das in der Einleitung richtig verstanden habe, ist das in der deutschen Version auch noch mal insofern ein bisschen anders, als dass es halt ihr Spiel ist. Es ist ja auch ein Online-Spiel, was sie da hat. Da gibt's auch eine App dafür, die habe ich mir auch mal angeschaut. Die gibt es halt nur in Englisch. So, und da das Buch jetzt eben für den deutschen Markt gekommen ist, haben sie ganz viele Dinge quasi hier in dieses Buch gepackt, die sonst eigentlich eher auch, also die online spielbar sind. So. Aber mir ging es zum Beispiel so bei der App, die wäre mir jetzt ohne das Buch, glaube ich, hätte die mich überfrachtet. Das ist sehr kleinteilig und nicht so klar irgendwie, ob und wie mir das hilft, wenn man das Buch liest. Finde ich, ist das eigentlich erstmal gewinnbringender. Dann könnte man sagen, oh, das finde ich ganz cool. Jetzt schaue ich mir die App an, so habe ich das auch gemacht, und schau mal, wie ich das dann damit hinbekomme, weil da natürlich dann schon teilweise kleinere vordefinierte Quests drin sind und die Möglichkeit, dann eben auch selbst welche zu machen und einfach irgendwo drauf zu tippen, zu sagen, so, I did this today. Und dann kriegst du halt natürlich kleinere Achievements und all so ein Zeug, so dass das irgendwie auch messbar und zählbar wird, weil das ist ja das, worum es bei Gamification auch geht, dass man auch diesen Erfolg quasi gespiegelt oder dargestellt bekommt irgendwie. Das wäre jetzt aber rein über die App, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Das ist halt im Buch alles auch ein bisschen schöner erklärt und liest sich auch gut, finde ich.
Okay, es gibt die superbetter.com, auch die Webseite, da gibt es auch quasi eine Browser-Version. Also man muss das nicht als App benutzen, sondern kann es quasi auch im Browser. Und ich glaube, da hat es auch seinen Anfang genommen. Es war ursprünglich ein Browserspiel. Ja. Und natürlich, wenn man dann aber sagt, na gut, als App bietet sich ja quasi noch mehr an. Das drängt sich ja geradezu auf, weil dann kann man sie jederzeit dabei haben und kann immer, wenn man irgendwie was geschafft hat oder wenn eine Quest einfällt oder so, kann man das sofort schnell auf dem Handy dann eintippen und ergänzen. Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe es mir nochmal angeschaut. Es sah aber tatsächlich so ein bisschen aus, auch tatsächlich wie so ein bisschen so eine To-Do-Liste. Und da hat mich die App zumindest optisch so ein bisschen abgeschreckt. Ist das nur der falsche Eindruck von mir oder hat es wirklich so ein bisschen was von so einer To-Do-Liste, wo man dann halt seine Quests und Zeugs einträgt?
Ja, doch, es hat schon ein bisschen was davon. Es ist halt sehr kleinteilig für eine App. Also irgendwie, da sind relativ viele Reiter unten und dann musst du dir das halt, weil es natürlich auch relativ klein ist, zehnmal durchlesen, so mit dieser Questgestaltung. Das fand ich, obwohl es ja im Grunde genommen das ist, was im Buch auch beschrieben wird, aber du bist damit ein bisschen, ja, alleine gelassen will ich nicht sagen, aber das erschließt sich dir dann auch nicht so, weil der ganze Unterbau fehlt, die Erklärung, warum du das machen sollst und was es bringt. Das steht da zwar auch noch mal kurz drin, aber das wirkt in der App einfach anders so. Also ich finde es jetzt insofern ganz gut, weil ich eben das Buch kenne und weiß, wofür das da ist und dass ich das hier machen kann. Das ist einfach, wie du schon auch gesagt hast, total praktisch. Ich muss jetzt halt da nicht anfangen, irgendwo rumzumalen oder sowas. Aber ja, ich bin so ein klein bisschen skeptisch, ob ich das wirklich dann so durchziehe. So, weil ich meine, es gibt ja auch so Sachen, das kennen vielleicht einige wie Epic Win. Das ist eine To-Do-Liste, die auch so als Quest-Ding aufgebaut ist, wo man auch so ein Achievements bekommt für Sachen, für Quests, die man erledigt hat, und dann sieht man, wie so ein kleiner Avatar sich oft an der Karte weiter bewegt, und man kann dann auch Schätze finden und all so ein Zeug. Das ist auch nichts anderes als eine gamifizierte To-Do-Liste. Ist natürlich was anderes, als was sie vorhat. Sie geht ja dann wirklich schon klar in Richtung Lebenshilfe. Aber das ist halt insgesamt sehr viel charmanter gemacht irgendwie. Und das hier ist jetzt schon so ein bisschen was, hat gelegentlich mal so ein bisschen was von einer kleinen App-Excel-Tabelle.
Ja. Okay. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr schwer ist, das auch wirklich dann nochmal ansprechend zu präsentieren, weil es halt doch sehr
total
viele Sachen sind.
Es ist einfach komplex. So. Mhm.
Gut, natürlich am Ende so ein bisschen die Gretchenfrage, die du jetzt zwar schon so ein bisschen beantwortet hast, aber glaubst du tatsächlich, dass dir das Lesen von dem Buch jetzt auch was genützt hat? Also wirst du versuchen, da nach diesen Richtlinien irgendwie zu leben?
Also gerade jetzt so im zweiten Teil, wo es dann darum geht, so Quests für den Alltag, so personalisierte zu definieren, ich glaube, das würde ich mir nochmal tatsächlich in Ruhe anschauen und überlegen, ob ich das mache, weil ich das irgendwie, das ist schon eine ganz witzige Sache. Also wenn man sich darauf einlässt, und das tut man relativ schnell, nachdem man merkt, okay, das ist eben nicht Sorge, dich nicht lebe, in 7 Schritten zum fröhlichen Hüpfball. Und dann hat man schon, denkt man schon oder merkt man schon, okay, das kann schon in ganz vielen Punkten nützen, weil trotzdem man da ja auch sehr, sehr dramatische Beispiele hat, gibt's genauso, aber so Standardbeispiele, wie du sie auch schon angesprochen hast, gesünder leben, mit dem Rauchen aufhören und so weiter. wo man merkt, so, ich glaube, das macht schon Sinn, wenn man sich da drauf einlässt. Also ich glaube, das eine oder andere gucke ich mir auf jeden Fall noch mal genauer an, als ich es jetzt gelesen habe, wo ich dann nur dachte, so, ich muss das jetzt weiterlesen, ich will da noch, will so weit wie möglich da kommen und es durchhaben und so. Aber so ein paar Punkte, glaube ich, die schaue ich mir doch noch mal an.
Also ich für mich persönlich, mich hat besonders dieser Teil mit der sozialen Interaktion so ein bisschen, also dieses, dass man vielleicht doch mal die Mutti einmal die Woche anruft und einfach fragt, wie es ihr geht. Und das, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, es dauert eine Viertelstunde und man macht aber seiner Mutter oder kann auch den Vater anrufen natürlich eine Freude und selber merkt man wahrscheinlich dann auch relativ schnell, dass einem das selber dann auch irgendwie eine Freude macht, also dass das gar keine lästige Aufgabe ist. Oder vielleicht mal die Kumpels oder die alte Schulfreundin mal anrufen und wirklich fragen, wie es ihnen geht und sowas. Also solche Sachen, dass das gar nichts irgendwie Lästiges ist, sondern im Gegenteil, dass man durchaus auch Kraft und Freude aus sozialen Interaktionen ziehen kann. Das war sowas, was ich mir selber nochmal irgendwie auch auf meine persönliche To-Do-List gesetzt habe, einfach nochmal mehr sich auch drum zu kümmern, was die Mitmenschen irgendwie, wie es denen geht und so.
Was ich auch noch sehr angenehm fand, was ich da noch mitgenommen habe, ist, dass sie auch sagt, dass man sich da nicht stressen soll, wenn man da quasi Niederlagen erleidet, so um mal bei so einer Begrifflichkeit zu bleiben, sondern dass das quasi die psychische Flexibilität einfach stärkt und sind auch alle Methoden erlaubt, im Zweifelsfall auch mal Vermeidung, wenn man so sagt, so ich muss jetzt mal probieren, ob ich bei bestimmten Sachen, die mich irgendwie stressen, ob mir das hilft, wenn ich einfach versuche, das komplett zu vermeiden oder so. Das wird unter Umständen nicht funktionieren, das ist aber nicht so schlimm. Und allein das finde ich so ein bisschen so, dann stresst du dich schon nicht mehr so. Das fand ich so einen ganz angenehmen Punkt auch nochmal, den ich für mich mitgenommen habe.
Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, da sind wir am Anfang gar nicht so groß drauf eingegangen, dass es nachweislich so ist, dass Leute, die viel spielen, auch Niederlagen besser wegstecken können, weil sie einfach, weil es im Gaming gehört's dazu, dass du mal verlierst, dass du mal irgendwie in einem Bosskampf ins Gras beißt, dass du irgendwas nicht schaffst und dann denkst du halt, ja gut, dann muss ich halt doch noch mal ein bisschen grinden, meinen Charakter hochleveln und im nächsten Anlauf schaffe ich's dann aber. Und dass das tatsächlich auch dafür sorgt, dass man irgendwie im reellen Leben eher bereit ist, Niederlagen wegzustecken und sich davon nicht aus der Bahn werfen lässt und im Gegenteil sogar dann im Ehrgeiz noch angeschürt wird. Das fand ich eine total interessante Erkenntnis, so dieses, dass das irgendwas ist, weil es einfach im Gaming dazugehört, dass man auch mal scheitert.
Ja, weil die Scheiterquote quasi bei Spielen so extrem hoch ist. So, also du hast eine schnellere Scheiterquote als bei anderen Spielen. Also natürlich haben Spiele, auch wenn du irgendwelche anderen Sportspiele oder analoger Spiele machst oder so, die haben das genauso. Das ist aber bei digitalen Spielen einfach nochmal quasi eine andere Qualität und es führt wohl dazu, dass Spieler Entschlossenheit und Durchhaltevermögen schnell weiterentwickeln. So. Und das kann dir halt helfen. Und das ist halt das, was wir am Anfang schon mal gesagt haben, dass was man nutzen kann, um sich zu überlegen, okay, dieses oder jenes Spiel, was für einen Zweck erfüllt das? Was lerne ich da draus? So, dass man sich das einfach nochmal bewusst macht und das dann auch gezielt nutzt. So, also eben zweckgebunden spielen, ohne dass man jetzt dabei keinen Spaß mehr haben sollte oder so. Also das Buch, das finde ich ja wiederum auch ganz angenehm, auch wenn es gelegentlich eben doch ein bisschen was von dir erwartet, also so ein bisschen Arbeit reinsteckst. Es ist ja nicht spaßbefreit. Also das ist schon alles irgendwie so, okay, stresst euch nicht. Aber das und das müsst ihr halt rein investieren. Das macht Sinn. So.
Gut, Valentina. Also, Gamify Your Life heißt das Buch. Jane McGonigal, die Autorin. Wir verlinken aber auch die ganzen Verlagsshops und sowas nochmal im Blogpost. Wer jetzt irgendwie das sich bestellen möchte, kann sich das da auch nochmal angucken.
Und kommt jetzt irgendwann raus, oder?
Nee, ist schon erschienen.
Ist schon?
Wir haben vom Verlag eine Vorab-Version bekommen, aber es müsste jetzt mittlerweile schon, glaube ich, seit ein paar Wochen draußen sein. Deswegen müsste man es.
Also Ende Mai hatte ich irgendwie in Erinnerung, käme es.
Sowas um den Dreh.
Ja, also ganz frisch auf dem Markt gehen.
Ganz frisch auf dem Markt. Also wie gesagt, im Englischen gibt es schon ein bisschen länger, wer sich die Originalversion zulegen möchte. Die Tatsache, dass es dieses Ende Mai und dass es jetzt das erste Buch auf Deutsch ist, liegt eben tatsächlich daran, dass es irgendwie eine ergänzte deutsche Übersetzung jetzt nochmal gab. Also ich glaube, die ist auch tatsächlich noch mal ein bisschen um so ein paar Aspekte ergänzt, die halt nicht in dieser App stattfinden, beziehungsweise weil die halt auf Englisch ist. Gut, alles klar. Dann dir vielen Dank und schöne Grüße und ich hoffe, du bist ein besserer Mensch geworden und ein glücklicher Mensch, weil du dieses Buch gelesen hast. Wünsche ich dir besser. Wirklich. alles klar, dann bis dann.
Tschüss.